Einen schönen guten Abend bei Radio Evolve. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus den USA zugeschaltet ist Frau Dr. Susanne Kuckreuter. Frau Kuckreuter, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, genau.
Schönen guten
Schönen
Abend.
Gruß
Ja, einen schönen Gruß über den Atlantik. Wenn ich Sie ganz kurz noch vorstellen darf, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, Frau Dr. Kuckreuter ist eine weltweit anerkannte Entwicklungspsychologin, die für ihre Forschungen auf dem Gebiet der Erwachsenenentwicklung weltweite Anerkennung gefunden hat. Sie ist geborene Schweizerin, schrieb ihre Dissertation in der Harvard University über Entwicklung als eine Testmethode zur Messung hochentwickelter Bewusstseinsstufen. Und Frau Dr. Susanne Kuckreuter ist auch Ehrenpräsidentin der Deutschen Integralen Akademie und sie ist auch Mitglied des Integralen Instituts in Denver in Colorado. Frau Kuckreuter, wir haben Sie eingeladen zu einem Thema, das zwei verschiedene Bereiche von menschlicher Entwicklung miteinander in Zusammenschau bringen möchte. Wir haben das genannt Aufwachen und Aufwachsen. Das sind ja zwei Begriffe, die sprachlich sehr nahe beieinander liegen, aber doch zwei unterschiedliche Dimensionen meinen. Aufwachen hat sehr einen spirituellen Unterton und hat sehr viel mit Vorstellungen von tiefer spiritueller Erfahrung zu tun. Erwachsen werden ist handgreiflicher, hat mehr mit unserem Hier und Jetzt zu sein, jetzt in der Welt sein zu tun. Als Entwicklungspsychologin und als Spezialistin für Erwachsenenentwicklung, diese zwei Dimensionen, gehören die zusammen, sind die völlig unabhängig? Wie würden Sie das sehen?
Nicht als eine Entweder-oder-Darstellung. Sie sind nicht völlig unabhängig, aber ich habe mich ja in meiner Forschung hauptsächlich auf das Aufwachsen was heißt the word is escaping me. Genau, habe ich das untersucht und mich immer sehr sorgfältig irgendwie vom Aufwachen das separat gehalten, nicht weil es separat im Leben ist, aber einfach weil ich mich als Forscherin da nicht in Gebiete begeben wollte, in denen ich nur Hypothesen haben kann und wo ich nur meine eigenen Erfahrungen habe. Und das ist für mich eben nicht genügend, um etwas Wesentliches über eine Sache sagen zu können. Aber Gedanken mache ich mir natürlich immer darüber.
Jetzt ist gerade im Kontext einer integralen und evolutionären Spiritualität einfach auch viel die Rede, wie tiefe spirituelle Erfahrungen oder auch das neue Interesse an Spiritualität der letzten 30 bis 50 Jahre im Zusammenhang mit Erwachsenenentwicklung gesehen werden kann. Würden Sie sagen, dass tiefe spirituelle Dimensionen Teil unseres menschlichen Wachstums ist, oder ist das etwas, das Sie mit dem Erwachsenwerden eigentlich sagen, das ist eine unabhängige Schiene, die zwei Dinge laufen parallel, die braucht man eigentlich gar nicht so zusammen zu denken?
Ich glaube, die sind nicht parallele Schienen. Ich glaube schon, dass der Mensch natürlicherweise schon als Baby und schon Freud hat doch das vom Bliss, das Baby, das im, wie sagt man, im
Mutter,
Womb,
hier in der.
wie das ein Gefühl der Einheit ist.
Ja.
Was wir in der Theorie sagen, ist nur, dass das eben eine unbewusste Einheit ist und doch schon das ganz winzige Baby kennt das Gefühl was das ist und wird es auch nach meinem Empfinden wiedererkennen, wenn er es also später wieder erlebt, in was für immer Zustände, die kenne ich aus meiner Kindheit. Naturbeobachtung war das Glückseligste, was ich kannte in meinem Leben. Ich hatte es nicht einfach und das war zugleich eine etwas, wo ich sehr viel lernte, aber gleichzeitig auch ein bisschen ein, wie sagt man, eine Ausweichung des Alltagslebens. Mhm. Ich konnte dann, wenn ich in der Natur war und eben diese Einheit erlebte, das war wunderbar und alle täglichen Sorgen gingen weg. Somit denke ich schon, das gibt ja viele andere Menschen, die auf andere Art sowas erleben und das dann doch als erkennen. Und dann später kann man ja auch sich bewusst auf einen Weg begeben und Praxis machen und meditieren und Yoga, alle die möglichen Formen, wo man diese Erlebnisse vertiefen kann. In meinem Fall ist das eher bewusst, aber schon verschiedene Modalitäten habe ich versucht, einfach aus Neugier, und um auch zu sehen, was die Unterschiede sein könnten.
Jetzt muss man
und wir wissen von unserer Forschung, dass je mehr entwickelt jemand ist im normalen Aufwachsen, desto eher kommen diese Zustände natürlicherweise zu einem, weil man eben auch dann anfängt, sich über seine eigenen Gedanken und seine eigenen Gefühle die zu observieren, zu beobachten. Mhm. Dann kommen solche Momente einfach, wo man plötzlich Zeit vergisst oder man macht irgendetwas, das einem so beschäftigt, das so interessant ist oder das einem so zu gefällt, dass man dann eben auch wieder in so einen Zustand gerät, ein Flow State. Mhm. Csikszentmihalyi hat das sehr schön beschrieben in seinen Büchern.
Ja, genau.
Alle das sind doch, wie sagt man, Drivers?
Antriebe.
Die einem Antrieb weitergeben, ja. Mhm.
Ja.
Ja, auch das Aufwachsen in einem Sinne eben beschleunigen oder mindestens unterstützen.
Vielleicht darf ich ja mal auch nachfragen, wenn Sie von Erwachsenwerden sprechen, meinen Sie ja mehr als so im Hausgebrauch das Wort Erwachsen verstanden.
Genau.
Wird. Sie sprechen ja auch von verschiedenen Stufen, von vorkonventionellen Stufen, konventionellen, postkonventionellen Stufen. Wie schaut denn überhaupt eine reife Persönlichkeit heute aus? Was macht denn eine reife Persönlichkeit und welche Entwicklungsmöglichkeiten im Aufwachsen gibt es eigentlich für uns jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts?
Es gibt natürlich mehr Leute und mehr Umgebungen, in denen das auch gefördert wird, das postkonventionale Entwicklung, wogegen es in früheren Zeiten das ja gar noch nicht gab. Das ist ziemlich kürzlich. Was war immer die Universität, die versuchte, so viel ich weiß, schon lange, lange seit Goethes Zeit oder so, dass man versucht hat, dann den Studenten eben größere Blickwinkel aufzuöffnen und ihnen das Fragen statt das Antworten irgendwie zu ermöglichen. Aber im Alltagsleben ist das ja auch heute noch so, dass Studenten, die im College waren, wenn sie in der Arbeitswelt sind, wird das postkonventionelle Denken gar nicht ungefähr geschätzt. Mhm. Das wird sofort dann wieder das konventionelle nimmt überhand. Es ist schwierig, das aufrechtzuerhalten, wenn man nicht in einer Gemeinschaft ist, wo das wieder integrale Gemeinschaft offeriert das ja den jungen Menschen, dass man da miteinander über diese Sachen diskutieren und zusammen erleben und erproben kann.
Ja. Würden Sie
aber sonst gibt es eigentlich immer noch relativ wenige nicht spirituelle Gemeinschaften, wo das möglich ist.
Ja. Würden Sie dem auch zustimmen, wenn man jetzt Ihre Begrifflichkeit verwendet, dass eigentlich so unsere gesellschaftliche Norm, erwachsen sein eigentlich bis zu einem entwickelten Leistungsmenschen mitmeint. Dass eigentlich die nächste Stufe, die man schon als die erste postkonventionelle Stufe bezeichnen können, was Sie einen Pluralisten nennen, das ist zwar Teil der Gesellschaft, ist aber noch immer eigentlich, jedenfalls in den meisten Gesellschaften, vielleicht ist es in Skandinavien nicht so, eher eine gesellschaftliche Ausnahme als Form einer reifen, erwachsenen Persönlichkeit. Würden Sie auch sagen, unsere Gesellschaft definiert Erwachsensein eigentlich hauptsächlich zwischen diesen Leistungsmenschen und diesen Pluralisten?
Würde ich schon immer, das hat sich noch nicht geändert. Seit Piaget, er hat ja die Formal Operationen oder was Keegan der selbstbestimmende Mensch nennt, als das Ziel des Erwachsens genannt. Mhm. Und das ist auch heute noch so. Unsere Institutionen, unsere Bildungswesen, unsere Jurisprudenz ist alles auf diese Stufe ausgerichtet. Mhm. Und so viele wunderbare Werke, die uns auch helfen. Ich habe gerade das Buch von Rüdiger Dahlke gelesen, Das Schattenprinzip. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig gut gemacht, kann es nur empfehlen. Und meine einzige Kritik daran würde sein, es ist eben auf diese Stufe ausgerichtet. Mhm. Man muss schon auf dieser Stufe sein, auf dieser selbstbestimmenden Stufe sein, um überhaupt wirklich gut das Buch nützen zu können.
Verstehe.
Weil es einfach annimmt, dass die Menschen, die das lesen, schon selbst reflektieren können und Tagebuch schreiben und alle diese Sachen, die oft auch heutzutage noch für den erst gelernt werden müssen, mhm, als neue Skills an früheren Stufen. Mhm. Die sind gar nicht unbedingt schon da. Mhm. Und das finde ich spannend, wie viel der Literatur, der Selbsthilfeliteratur doch immer noch auf diese Stufe, nur auf diese Stufe ausgeht. Mhm. Oder später, aber nicht die 60% der Leute, die nicht da sind, in Betracht zieht. Das ist schade. Und das ist ein Grund, warum wir heute auch so viel mehr auf die Integration des Menschen, ist das Wort pochieren, kann man das sagen?
Was wäre das englische Wort?
I mean stress.
To stress the point. Betonen wäre das deutsche Wort.
Betonen. dass wir das so sehr betonen, dass nur wenn man wirklich Zugang zu allen, zu den positiven Stärken und Energien von allen Stufen hat, kann man wirklich ein reifer Mensch werden. Sonst fehlt da irgendetwas. Mhm. Ich sehe das sehr viel mit integralen Mitgliedern, dass sie so sehr in den postkonventionellen Gedankengut und Gefühlen schwimmen, im guten Sinne, aber irgendwie keinen Zugang haben, vor allen Dingen die Pluralisten, zu den früheren Stufen, den ganz frühen Stufen, die eben andere Energien haben.
Mhm. Können Sie
das? Sie wollen alles mit Lieb und Hochschätzung den Leuten begegnen, und das funktioniert halt manchmal nicht. Man muss auch Zugang zu ganz strengen und harten und man würde wohl sagen männlichen Energien haben, um wirklich mit ganz frühen Stufen umgehen zu können.
Ja, das, wenn ich da nachfragen darf, Sie haben das ja in unserem kurzen Vorgespräch auch erwähnt, dass Sie sagen, dass das eigentlich jetzt einer der Dinge ist, die Sie am wichtigsten finden, auch diese Integration von früheren Stufen in einer reifen Persönlichkeit. Wenn Sie da kurz sagen können, welche Bewusstseinsqualitäten meinen Sie, die hier mit integriert werden müssen, und wie würde das aussehen? Was schwebt Ihnen davor, was Sie sagen, das braucht es, damit man wirklich auch ein integrierter Mensch ist in dem Sinn, dass man diese auch konventionellen und präkonventionellen Bewusstseinsstufen hier in sich mit integriert?
Gerne, wenn wir ganz unten anfangen mit den frühesten, die wir auch erleben im Geschäftsleben, ja, im Arbeitsleben, mit dem Opportunisten oder der Selbst,
Selbstschützend.
Ja, Selbststufe. Da muss man ja eben hart sein können, weil da gibt's ja noch gar kein Verantwortungsgefühl für diesen Menschen. Er ist einfach da und hat eine gute Nase für
Möglichkeiten, ja, oder Opportunitäten, ja.
Aber kein Selbstgefühl im Sinne von einem verantwortlichen Menschen. Auch noch nicht ein Gefühl der Gemeinsamkeit. Man ist wirklich alleine, ich gegen die ganze Welt. Mhm. Und wenn man so jemanden als Mitarbeiter hat, und da muss man auch hart sein können, fast, wie sagt man, den Behavioral Modification.
Verhaltensmodifikation.
Man muss ganz einfache Mittel nehmen. Entweder tust du das oder dann dies wird passieren, das ist die Strafe oder das ist das Nächste. Wenn man das nicht kann, wenn man nur mit Liebe da dran geht, dann wird man sozusagen aufgefressen von so einer Person. Verstehe. Die lacht nur an dich. Da hast du überhaupt keinen Einfluss. Du musst wirklich fähig sein, dich als das Alpha-Mail zu kommen, auch als Frau.
Ja.
Ganz klar sein.
Ja.
Und dass die Stärke dieser Stufe ist eben besonders in Gefahrsituationen, wo man nicht lange denken muss oder kann, wo man wirklich einfach spüren muss, das braucht es und dann tut man es. Und das wieder Zugang zu dieser Kapazität zu haben, ist ein wichtiger Anteil der späteren Reife.
Verstehe.
Und die nächste Stufe, die gemeinschaftsbezogene, dort das Gute dran oder die Stärke dran ist eben fähig zu sein, sich auch zurückzuziehen und mit anderen zuzuhören, was andere wollen, was anderen wichtig ist. Nicht nur, was mir wichtig ist oder die Werte, die ich hochschätze, sondern auch andere. Und zum Beispiel, wenn Sie ein junger Mensch in eine neue Arbeitssituation kommt, dass er dann nicht gleich mit allem, was er jetzt weiß, in die Arbeit herangeht, sondern zuerst mal stille zuhört und schaut, wie werden die Dinge hier gemacht? Wer sind die offiziellen Power People? Wer hat die offizielle Macht? Wer hat andere Macht in diesem in dieser Firma, so dass man eben auch lernt, einfach das Einfache zu genießen, das ist ein anderes Ding, Freude zu haben an Geburtstagfeier oder ganz einfachen Sachen, dass man dann immer noch Zugang hat und nicht sich zu nobel oder zu erwachsen fühlt, um da mitzumachen.
Ja. Diese Stufe, die Sie auch die konformistische Stufe nennen, würde ja auch einfach sein, dass es einen simplen Gemeinsinn gibt, den Sie ja hier auch beschreiben mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Und dass diese Gemeinsinn und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, dass das und auch zu gemeinsamen Werten und Normen, die einfach respektiert werden, dass das auch etwas ist, das uns als Fähigkeit zukommt, also dass wir hier nicht irgendwie ablehnen, sondern dass wir auch hier eine Möglichkeit finden, wirklich auch diese konformistischen Werte in uns, soweit sie nützlich sind, auch zugänglich zu haben.
Genau, und das merkt man ja so schön, wenn man wieder mal nach Hause geht und sagt, diesmal werde ich nicht wieder in die alten Trappen fallen, die alten Und sobald man zu Hause ist, passiert ja das sehr oft sehr schnell. Und doch kann man dann eben mit etwas mehr Reife dann auch das annehmen als ein Teil seines eigenen Lebens und des Lebens der anderen, die vielleicht nicht so entwickelt sind, und irgendwie das leichter annehmen, dass das Gemeinsame und das Alte, das man denkt, man hätte schon längst hinter sich. Ohne dass man dann an sich selber ein Wertgefühl verliert, weil man sich wieder mal in diese so eine Geschwistersache hineingefahren hat, dass man da auch lachen kann und einfach genießen, auch Conviviality, wie sagt man das, Konvivialität, zusammen etwas trinken, kochen, singen, alle die ganz einfachen Sachen.
Genau.
Und dann die nächste Stufe natürlich, dass man auch sich wagt, auf seine eigene Expertise sich zu beziehen, ohne wieder ein schlechtes Gefühl zu haben. Man ist ja irgendwo ein Experte, dann darf man das auch genießen. Und klar sein, dass was der frühere der Experte ist, noch nicht kann, man hat ja eine Perspektive drauf. Man weiß, wo man Experte ist und wo man wirklich einfach nichts weiß oder wenig weiß. Oder weiß, ich weiß, dass ich das nicht weiß. Oder noch, ich habe keine Ahnung, was da noch gibt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass andere das da noch sein könnte. Das hat der Experte, der an dieser Stufe lebt, nicht. Aber ein reifer Mensch kann eben in beidem sitzen. Sowohl in der Expertise, die er hat, und in der Distanz zum Wissen, die er auch versteht.
Ja. Und dann wäre dann wär schon der Leistungsmensch sozusagen auch die nächste Stufe, die Sie hier mithalten wollen.
Ja, und dort gibt es natürlich ungeheuer viel, das wir brauchen, um überhaupt im Leben zu existieren und als Erwachsene einen Lebensunterhalt verdienen können. All das, da braucht es die guten Aspekte dieser Stufe. Mhm. Es braucht Planung. Es ist schön, dass man ihn da mal nicht planen muss und einfach den Tag genießen kann, jede Minute genießen kann. Aber um wirklich zu überleben in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft und wahrscheinlich in anderen auch, muss man eben auch als Erwachsener Kinder großziehen, Familien gründen, einen Unterhalt irgendwie finden, wie man sich wenigstens genug Geld arbeitet, um einen gewissen minimalen Lebensunterhalt zu haben.
Ja. Verstehe ich Sie richtig?
Tut mir leid, dass mein Deutsch...
Nein, das ist doch gut. verstehe ich Sie richtig?
Und das Lust...
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie jetzt mehr als in früheren Zeiten betonen, dass zu einer reifen Persönlichkeitsentwicklung diese grundlegenden Stufen des Erwachsenseins, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, die ja eben auch vorkonformistisch und konformistisch in der Fachsprache heißen, dass die mitgehalten und mitgelebt werden müssen, dass Ihnen das heute wichtiger als früher scheint, dass das zu einer erwachsenen Persönlichkeit dazugehört.
Genau, das ist relativ kurz, in den letzten paar Jahren haben wir mehr beobachtet, dass so oft fehlt, dass da so eine Sehnsucht nach dem Aufwachen ist, dass man dann vergisst, dass das gewöhnliche Leben eben gerade so interessant und wichtig ist und dass es da viel Gutes gibt in den frühen Stufen, das einem dann später hilft. Wenn man eben Zugang dazu hat. Eines der besten Merkmale einer späteren Entwicklung ist ja die Flexibilität, dass man eben wählen kann, dass man sehr schnell eine Situation durchsichten kann und dann sich verhalten kann, ohne lange, Defenses, Verteidigungsmanöver des Egos da mitspielen. Man kann dann eben man kann dann
handeln, genau.
Genau.
Wieso,
auch die besten
Wieso ist das etwas, wo Sie sagen, das ist Ihnen erst in den letzten Jahren wirklich so bedeutend geworden? Was hat sich da verändert?
Einfach die Beobachtung und die Arbeit mit Menschen, besonders als Coach und auch Gespräche mit anderen, dass das und Impulse von anderen, die auch da darüber nachdenken, was heißt es denn überhaupt, ein gesundes, erwachsenes Ego zu haben, ich zu sein? Eines, das ausgeglichen ist, eines, das Zugang hat. Und denkt wieder in den östlichen mit den Chakras. Wenn man nicht die Energien von allen Chakras, Zugang zu allen hat, dann ist man eben nicht ausgeglichen. Das ist nicht frei. Das fließt nicht. Und um wirklich zu aufwachen zu können, muss man eben auch relativ aufgewachsen sein.
Verstehe.
Das ist ja so eine interessante Sache, dass wenigstens so weit wir sehen können, ist, dass man immer die höheren Erfahrungen durch den Filter, durch die Linse der Stufe, an der man zu Hause ist, ansieht. Mhm. Und das ist doch, das ist auch wieder einfach eine interessante Beobachtung. Viele Leute heute bewusst eben diese Praxisen machen und meditieren und Erlebnisse haben, aber wie sie die dann integrieren, wie sie sie dann erleben und darüber sprechen, ist dann wieder von der Stufe, von der sie herkommen. Mhm.
Würden Sie aber sagen, dass diese Erlebnisse oder diese Praktiken, diese Meditationspraktiken oder welche Praktiken das jetzt auch immer sein mögen, heute zu einem entwickelten, reifen Erwachsenensein dazugehören, dass das immer mehr ein Bestandteil ist, der eigentlich zum Erwachsenensein dazugehört, ja.
Das ist eine große Frage, mit der ich mich selber immer noch, die offen bleibt. Ich möchte gerne die Hypothese hervorbringen, sagen, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Man kann ein reifer Mensch sein ohne eine spirituelle Praxis. Mhm. Ich kann das nicht beweisen, anders als dass ich auch Menschen kenne, die sind aber auch nicht hochentwickelt in Sachen Stufen. Sie sind einfach wunderbare Menschen.
Ja.
Und das ist ein anderes Buch, das ich gerade eben gelesen habe, mit Freude und so viel Genuss. Mhm. Leider glaube ich nur auf Englisch. Es heißt Faces of Compassion. Mhm. Klassische Bodhisattva-Archetypen und ihr moderner Ausdruck wäre eine Übersetzung. Mhm. From a Tiger Dumb Layton. Und da beschreibt er wunderbar, wie eben Eigenschaften, die wir den Bodhisattvas verschiedenen Sorten, mindestens 10 oder 12 Varianten zuschreiben, eben im Alltagsleben von Menschen ausgedrückt werden können, auf ganz einfache Art, wo man es sozusagen gar nicht bemerkt. Sie sind so scheinlos und unscheinbar und ohne große, die haben keine Schüler unbedingt.
Yeah.
Das ist eine Möglichkeit, die ich mir Ich frage mich einfach, kann man eben auch ein reifer Mensch sein, der sehr viel Gutes tut in seiner Umgebung, einfach bei der Art, wie er durchs Leben geht,
da möchte ich
wie
auch,
er seine Arbeit, wie er ist, macht.
Ja, da würde ich auch gerne einhaken, weil ich bin bei dem Satz hängen geblieben, so wie Sie ihn vorher formuliert haben, dass es da Menschen gibt, die sind einfach wunderbare Menschen. Sie haben vielleicht keine höheren Entwicklungsstufen, aber sie sind wunderbare Menschen. Und der Gedanke, der mir kam, bedeutet es nicht eigentlich, ein reifer Mensch zu sein, dass man ein wunderbarer Mensch ist? Wenn ich Sie als Entwicklungspsychologe ansprechen darf, ist das, wenn Sie sagen, jemand ist ein wunderbarer Mensch, würde ich sagen, der hat doch in seinem Leben etwas sehr Anstrebenswertes entwickelt. Es frage ich Sie einerseits als Mensch, aber andererseits eben auch als Entwicklungspsychologin. Haben wir da einen doppelten Standard für Entwicklung? Oder was heißt das, wenn jemand wunderbar ist, aber nicht entwickelt?
Und das Umgekehrte auch, wenn jemand sehr entwickelt ist und aber nicht wunderbar.
Ja.
Das gibt es ja besonders im kognitiven Gebiet, gibt es das sehr viel. Und in meiner Firma betonen wir ja eben die Maturität, die Weisheit, die Compassion, die Reife, weil das mehr ist als nur kognitiv, nur möglich, you know, die Komplexität kann man ja, es gibt ja viele Leute, die sehr komplex denken können, aber doch in jedem anderen Gebiet eben nicht sehr entwickelt sind, die mit ihren Menschen harsch umgehen oder gedünkelt, dünkel haben über wer sie, über die Stufe, die sie sind und all das. Und dann gibt es Menschen aus meiner Kindheit, ich hatte sowohl eine Mutter wie eine Großmutter, die waren nicht gebildet, die waren nie im College oder nie, nicht mal Gymnasium. Aber die Art, wie sie ihr Leben führten, die Art, wie andere zu ihnen kamen, um Rat zu suchen, und die Art, wie sie Rat gaben, war für mich, ist heute noch ein Vorbild. Die Einfachheit, die Stille, das Zuhören können, die Reife, die kommt einfach aus harter Erfahrung und nicht einfachen Leben.
Ja. Also Sie haben das Stichwort, Sie haben das Stichwort ja gegeben. Mit dem Stichwort meine ich das Wort Weisheit. Und,
ja.
Und ich frage mich, was verstehen wir jetzt in der modernen Entwicklungspsychologie und der Entwicklung, unter wirklich tief verstandener menschlicher Entwicklung, wenn Weisheit nicht dabei ist. Weil diese kognitive Entwicklung, ich verstehe schon, dass jemand mit einer hohen kognitiven Fähigkeit in der Lage ist, komplexe Wirklichkeiten zu halten, die einfache Menschen wahrscheinlich so nicht halten können. Das einfach durch die hohe kognitive Leistung hier eine Komplexität von Welt einem zugänglich ist, die man mit einer nicht so komplexen Vorstellungskraft wahrscheinlich nicht halten kann. Aber wenn das sagen eine kalte Logik ist, ist das doch sehr eigentümlich, dass man sagt, der Mensch ist als Mensch entwickelt. Also mir ist schon klar, man kann sagen, er ist kognitiv entwickelt, aber die Gleichsetzung von kognitiver Entwicklung und menschlicher Entwicklung ist doch eigentümlich.
Und die ist, ich weiß vielleicht, das ist im deutschen Raum weniger so, aber in Amerika wird das sehr viel verwechselt, dass jemand, der, es gibt ja auch viele gute Instrumente, die das Kognitive messen, aber dass die Leute dann wirklich finden, sie seien auch entwickelt.
Ja. Yeah.
Nicht nur im Kognitiven, aber als Menschen. Das finde ich einfach faszinierend zum Beobachten.
Weil das
und dass das auch sehr in weitergegeben wird, dass du das Denken komplexifizieren kannst. Du kannst dialektisch denken, du kannst das lernen und jenes lernen. Mhm. Und dann bist du ein mehr entwickelter Mensch. Aber von meiner Sicht ist das nicht unbedingt so. Und da bin ich etwas skeptisch, glaube ich, für viele meiner Kollegen, die sich eben nur mit dem intellektuellen, kognitiven beschäftigen.
Ja, es sagt ja vielleicht auch mehr über das gesellschaftliche oder auch im wissenschaftlichen Standard verbreitete Menschheitsverständnis aus, wenn eine entwickelte kognitive Leistungskraft als entwickeltes Menschsein definiert wird. Niemand käme ja auf die Idee, wenn jemand ganz hervorragender Skifahrer ist, deswegen zu sagen, dass er unbedingt ein entwickelterer Mensch ist. Er ist ein entwickelter, ist ein ganz toller Skifahrer, oder mir fällt gerade nichts Besseres ein, was auch immer, ja. Aber unsere, sagen, kognitive Leistung, die natürlich ja beeindruckend ist, ich möchte es ja auch nicht gering reden, ja. Aber das mit unserem Menschsein gleichzusetzen, sagt doch sehr viel über das Wertesystem aus, von dem aus wir menschliche Entwicklung versuchen zu messen.
Und das ist eben ein modernes, nicht ein postmodernes.
Richtig.
Bewusstsein, das essen will, deswegen gibt es diese interessanten Paradoxien.
Ja, ja.
Ja. Aber eben mir ist am Herzen irgendwie, auch wenn wir mit Klienten arbeiten, ist es immer, geht es darum, wo bist du am meisten dich? Wo fühlst du dich zu Hause? Wie können wir dir helfen, dich wirklich zu Hause zu fühlen? Nicht, wie weit kannst du möglicherweise kognitiv dich entwickeln? Mhm. Weil wir auch finden, dass wenn jemand schön zu Hause ist und mit sich im Reinigen und sich wohlfühlt, das kommt nicht darauf an, welche Stufe. Alle konventionellen können, man kann zu Hause sein, da dann kommt irgendwie, dann ist die Energie frei, um sich auch weiterzuentwickeln, natürlich. Aber wenn da so ein Druck ist, dass man muss, oder dass du kein guter Mensch bist, wenn du nicht schon an dieser oder jener Stufe bist. Das finde ich langsam mehr, geht mir das wirklich mir das schwierig, das zuzuhören auch, wenn ich das so.
Ja, vor allem, weil sowas bleibt ja auch nicht ohne Konsequenzen. Wenn das unser Entwicklungsideal ist, dann streben wir ein Ideal an von Menschen, die eine hohe Wirkungsfähigkeit haben, weil sie einfach wie hohe Computerleistungseinheiten in der Lage sind, hier wirklich in der Welt eine sehr tragende Rolle zu spielen. Aber wir fragen nicht, von welchem Platz aus, und von welchem Platz aus meine ich jetzt wieder von der Perspektive von Weisheit ausgesprochen, diese kognitiven Fähigkeiten überhaupt angewandt werden. Weil so der amoralische Genius, wer sagt denn, dass der oder die ein entwickelterer Mensch ist, nur weil er genial ist?
Und da gibt es ja auch Strömungen. Schon vor 20 Jahren habe ich mal mit einem Kollegen gearbeitet, der hat uns ein Papier gegeben für ein Buch und das hatte zu tun mit der Subspeciation of the human race. Und er hatte die Hypothese, dass in 50 Jahren oder so die Gescheitesten eine Superrasse werden und der Rest von uns wird dann halt einfach eine Unterklasse werden. Und damals haben wir uns entschieden, das Papier nicht ins Buch aufzunehmen. Und noch heute irgendwie versuche ich das zu verdauen, diese Idee. Und doch gibt es Menschen, die dies vertreten, die daran glauben, die auch an Cyborgs glauben und 200 Jahre alt werden, alle diese Ideen.
Das mag ja alles sein, dass die Cyborgs kommen, ja, ist ja nicht unwahrscheinlich. Aber umso mehr stellt sich doch eigentlich die Frage, wie können wir dieser rasanten technischen Entwicklung, die ja vielleicht sogar auf den Punkt hinausläuft, dass eben die Cyborgs uns kognitiv rasend schnell überragen werden, wie können wir aus einer Perspektive von Weisheit auf diese unsere Zukunft reagieren? Wenn das so eine kognitive Kraft ist, die, ich sag's einmal so, platt, als Computerleistung mit null Weisheit ausgestattet ist, sondern nur mit Kognitionskraft, dann erschaudert mich doch vor dieser Entwicklungsleistung.
Das ist das Wort, das ich auch brauchen müsste. Es schaudert einem. Ja. Und doch, was sind die Alternative als Individuum? Was kann ich da machen? Außer wieder zurückgehen, was kann ich in meinem kleinen Kreise tun? vielleicht ist sogar so ein Gespräch etwas, was ich in meinem kleinen Kreise tun kann, ob das wirklich eine Auswirkung hat oder nicht, weiß ich ja nicht. Hm. Aber es ist ein Versuch von mir, irgend doch etwas von der Weisheit, die mir scheint, etwas Kostbares zu sein, weiterzugeben oder wenigstens einzuladen oder wenigstens zu sagen, denkt auch an das noch, vergessen Sie das nicht. Es gibt es doch auch. Eine stillere, auch nicht unbedingt machtvolle, aber schöne Art von Dasein, die auch für andere hilfreich ist.
Lassen Sie mich das
sind Fragen.
Ja, lassen Sie mich das provokativ vielleicht ein bisschen so fragen. Gibt es im Kreis der Entwicklungspsychologie, der Spezialisten von menschlicher Entwicklung, nicht genau diese Diskussion, oder um es überspitzt so auf den Punkt zu bringen, sind Entwicklungspsychologen denn nicht auch Menschen, die sich grundlegend menschliche Fragen stellen und ihre Entwicklungstheorien in einen menschlichen Kontext stellen wollen?
Nicht alle ist meine Beobachtung. Mhm. Gewisse ja. Mhm. Und gewisse nicht. Gewisse sind so überzeugt von ihren Messinstrumenten, dass das für sie, dass die Frage nicht mehr offen ist. Mhm. Und andere ja. Andere, das sind dann auch die, mit denen die sich mehr mit Bedeutung abgeben, Signifikanz und nicht nur mit kognitiver Kapazität.
Ja.
Ein großer Teil unseres Feldes beschäftigt sich mehr und mehr mit dem Gehirn und was man wie das Gehirn da beiträgt und das Denken und relativ wenig mit dem Rest des Menschen und wie das alles zusammenhängt, ist nicht von Interesse für diese Kollegen.
Ich habe sehr viel Verständnis dafür, wenn Sie sagen, wie wichtig ist das, das auch im privaten Kreise auszutragen. Auch einfach in was immer unser familiäres oder unser Beziehungsumfeld ist, weil dort wird das Leben eigentlich gelebt. Dort finden ja menschliche Beziehungen eigentlich statt. Aber muss man nicht gleichzeitig auch sagen, diese Frage muss man auch in der Öffentlichkeit stellen. Diese Debatte muss doch auch als Wertefrage in die Öffentlichkeit getragen werden, sagen, unsere Vorstellung, auch wie sie von der etablierten Wissenschaft formuliert wird, was Entwicklung ist, da ist was faul dran. Wir brauchen einen anderen Entwicklungsbegriff. Auch als öffentliche Auseinandersetzung, weil es ja wirklich auch hier um gesellschaftliche Werte geht, um die gerungen werden muss.
Da hast du völlig recht, Thomas. Und wieder, ich weiß nicht, wie das anders ist hier in den USA als in Deutschland, sagen wir mal, oder der Schweiz.
Mhm.
Aber solche Fragen werden im Allgemeinen weniger, desto weniger philosophische Haltung als in Europa. Das fällt mir immer wieder auf.
Weil,
und das ist etwas Erschreckendes, weil...
Absolut,
ja.
Weil hier kommt eigentlich aus meiner Sicht korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, die Ausgangsfrage für diese Sendung wieder zusammen. Also wo gehört Aufwachen und Aufwachsen zusammen? Weil das Aufwachen, richtig verstanden, hat ja was auch mit diesem Aufwachen zur Weisheit zu tun. Das heißt, vielleicht sind Menschen, die kognitiv nicht so entwickelt sind, trotzdem die wacheren Menschen. Einfach weil sie zu einer Weisheit, ich rede jetzt nicht so von dem großen Mythos der Buddha-Erleuchtung, aber wenn man den Dalai Lama hört, ist damit ja auch eigentlich Weisheit und Liebesfähigkeit und Compassion gemeint. Und vielleicht braucht es eben auch dieses, dass unser Erwachsensein auch mehr Wachheit braucht. in diesem Sinn und insofern die zwei Begriffe auch auf der umgekehrten Seite eigentlich dringend zusammengehören.
So wie du das jetzt formuliert hast, da kann ich nur zustimmen. Das schön gesagt. Ja, sie sind auf eine Art wach. Vielleicht nicht im spirituellen Sinne wach, wach zum Leben, wach zum Gemeinschaftheit, wach zu den Gefühlen von anderen, wach auch zu Geschichten. Meine Großmutter konnte das Neue Testament, alles was mit Jesus zu tun hatte, wusste sie alle die Geschichten und hat sie uns erzählt und beigebracht und mit uns darüber gesprochen. Das war auch eine Art Weisheit, eine Erfahrung und die Möglichkeit, Geschichten zu benutzen, um andere zu lehren. Das, ja, und doch war da keine Schulung dahinter oder sonst was. Einfach eine natürliche Hingabe an andere, das weiterzugeben, was einem etwas bedeutet.
Absolut. Und da kann man einfach auch von solchen Menschen, die einfach genau das sind, nämlich Menschen, unheimlich viel lernen.
Und genau, und das finde ich so schön an diesem Buch, das Spaces of Compassion.
Yeah.
Hoffentlich liest es der oder andere der Zuhörer.
Und
da steht so viel Aufbauendes drin.
Spannend. Und dann natürlich kann man den Spieß ja auch wieder umdrehen und sagen, was wäre, wenn diese Wachheit, die Wachheit, die du von deiner Großmutter zum Beispiel jetzt ansprichst, wenn ich das einfach mal so sagen darf, ja, wenn die auch einen Menschen trifft, der die kognitive Fähigkeit hat, sei es im Wirtschaftsbereich, sei es im politischen Bereich, sei es im Wissenschaftsbereich, auch gesellschaftliche Führung zu übernehmen, einfach die kognitiven Fähigkeiten, hier wirklich auch die Komplexität von großen Zusammenhängen, wie sie eben auch Gesellschaft, Wissenschaft und Politik ausmachen, eben auch kognitiv zu halten mit all dem, eben auch mit dialektischem Denken, aber mit dieser Weisheit, wenn die zwei Dinge zusammenkommen, ist es nicht das, was sie brauchen? Und ist das nicht auch so eine Frage von, welche Führungskultur wir eigentlich uns als Ideal entwickeln müssen?
Und da sehe ich eigentlich in der Akademie, sehe ich da weniger Fortschritt als im Geschäftsleben, aha, wo die Ideen über gute Führer und die Möglichkeit, dass je mehr man geistig entwickelt ist, desto mehr Möglichkeit zum Guten, wie auch zum Schlechten man hat, mehr Macht in jeder Richtung. Das finde ich interessant. Da gibt es eigentlich mehr Gutes in der Literatur, in dem Gebiet, als im rein akademischen über Entwicklungsstufen oder Entwicklungstheorien. Bei der praktischen Anwendung, da wird mehr darüber diskutiert, auch was für ein Führer braucht ein Land wie die USA.
Genau.
So was Kompliziertes. Brauchen wir heutzutage jemand, der nur für sein eigenes Land schaut, oder braucht es jemand, der wirklich die größeren Zusammenhänge der Weltökonomie und all das auch noch versteht oder wenigstens genug versteht, dass er dann die Leute sich als Berater anheuert, die etwas davon verstehen und denen auch das dann ihren Ratschläge noch durchsehen kann.
Und, all das. Ja. Und dann aber auch das, was du vorher einfach auch so stark eingebracht hast, kann er all das, also wirklich, dass er hier so also eine weltzentrische Perspektive hier einbringen kann, kann er das mit oder ohne einer tiefen menschlichen Weisheit, weil man kann die Welt unter Umständen ganz tiefsinnig analysierend verstehen und all Zusammenhänge kennen, nur mein Herz ist nicht dabei. Und meine Compassion schon gar nicht.
Kräftig. Ich kann nicht das, was ich erkenne im Kognitiven, dann umsetzen in irgendwelche Vorschläge genau. oder in irgendwelche ja. Aktionen, ja, weiß ich auch nicht. Es ist ungeheuer kompliziert. Wenn man anfängt nachzudenken, dann könnte man fast ein bisschen verzweifeln. Hm.
Jetzt möchte ich, weil wir zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten sind, auch noch unseren Telefonhörern und Hörerinnen die Möglichkeit geben, sich hier mit einzubringen und Fragen zu stellen. Ich sage ganz kurz die Telefonnummern durch, falls sich jemand telefonisch melden möchte. Das wäre in Deutschland die Telefonnummer 020 1 54 59 98 00. Das wäre in der Schweiz 041 51 26 012 und in Österreich 01 22 97 303. Die Nummer des Konferenzraumes, in den Sie sich dann einwählen müssen, wäre 77 580, gefolgt von der Raute-Taste und dann noch ein Einwahlcode für die Konferenz 12 12 12, auch gefolgt von der Raute-Taste. Und weil wir nicht schon genügend Nummern haben, kommt noch eine dazu. Wenn Sie dann die Tastenkombination Stern 1 drücken, sehen wir, dass Sie sich zu Wort melden wollen. Das ist, wenn Sie sich telefonisch hier einbringen wollen. Die E-Mail-Adresse noch einmal kontakt@radio-evolve.de. Wir haben schon einige E-Mail-Anfragen. Ich würde gern mit einer Frage einer Zuhörerin beginnen, die schreibt: Liebe Frau Kuck-Reuter, die Vision von Reife, die Sie hier entwickeln, fragt nach dem Zugang zu den unterschiedlichen Stufen meiner selbst. Das erscheint mir schon beim Zuhören friedenschaffend, da es alle Bestandteile der Seele liebevoll integriert. Nun hat das Gespräch sich so entwickelt, als ob die fokussierende Entwicklung eine Fähigkeit nun eine intellektuelle Ausrichtung wäre. Wie sehen Sie das mit der fokussierten Entwicklung von spirituellen Fähigkeiten? Ergeben auch Sie eine Einseitigkeit oder ist in Ihnen vollere Menschlichkeit?
Eine lange Frage. Kannst du die mir zusammen?
Ich glaube, die Frage ist, gibt es sozusagen auch eine fokussierte, gerichtete Entwicklung, wo spirituelle Fähigkeiten Teil unserer Menschheitsentwicklung sind, ist das etwas, was ein allumfassendes Menschsein ausmacht, oder kann man sich da auch in etwas verrennen, wo dann die eigentliche Menschlichkeit trotzdem zu kurz kommt?
Das wissen wir ja von Menschen, die sich sehr, sehr tief in einer spirituellen Schule zum Beispiel hineinbegeben und eben vergessen, das Gewöhnliche, das Ordinäre, das Alltägliche, dass sie auch teilnehmen, dass sie mal aufs Klo müssen wie jeder andere oder so, solche Sachen. Mhm. Das kommt mir immer wieder über den Weg, dass ich so anders fühlt, so viel besser oder höher oder spiritueller, dass man immer vergisst, dass auch ein ganz gewöhnlicher Mensch ist und sterben muss, wahrscheinlich. Ja. Aber es muss nicht unbedingt so sein. Es gibt auch viele Leute, die auf einem spiritualen Weg sind, die sich sehr wunderbar mit dem, was sie dort lernen, das dann umsetzen können ins Alltagsleben. Ja. Und wirklich in dem Sinne auch reifer werden.
Ja. Eine Frage, die hier vielleicht noch gut dazu passt, von einem Hörer gestellt: Konnten Sie bei Ihren Forschungen auch herausfinden, dass auf höheren Entwicklungsstufen kognitive Entwicklung mit Weisheit zusammenkommt? Wenn ja, wie zeigt sich das?
Das weiß man ja schon lange, und das sagt auch der Wilber immer wieder, dass eine gewisse kognitive Kapazität notwendig ist, aber nicht genügend, um die Weisheit, die Reife zu erreichen. Mhm. somit kann man schon sagen, dass es hilfreich ist, wenn man auch intelligenter ist. Man hat dann mehr Möglichkeiten, eben diese Gebiete zu erforschen, sich zu überlegen, zu vergleichen mit anderen. Das hilft schon. Und doch ist es nicht genug. Es ist nicht genug, dass man das hat. Wenn da nicht auch das Herz und der Körper mit einbezogen wird und andere Menschen, das Mitgefühl für andere. Und das könnte ja man wieder sagen, je mehr man sieht, je mehr man gelitten hat, desto mehr, im besten Sinne des Wortes, würde man dann eben auch verstehen, wie andere sich entwickeln, wie schwierig das eigentlich ist, wie schwierig es ist, ein Erwachsener zu sein. Auf welcher Stufe auch immer, das ist nicht einfach, besonders im heutigen Leben. Aber ich kann mir kein Leben vorstellen, das nicht Schwierigkeiten hat und Leiden hat, das gar nicht. Dass man das Herz offen hat dazu, auch wie hoch man sich auch entwickelt fühlt, das finde ich wichtig, dass man es nicht vergisst. Ja.
Lass mich noch eine Frage dazu stellen, die hier auch an dem Themenkomplex dran ist, aber von der anderen Seite ja die Frage stellt, auch von einem Hörer gestellt. Kann ich denn ein wunderbarer, moderner Mensch sein? Wie würde es das aussehen, gerade auf dem Hintergrund der Werte der Moderne? Also, wenn ich die Frage richtig verstehe, kann man ein einfach wunderbarer Leistungsmensch oder ein wunderbarer Spezialist sein? Ist das schon,
glaube ich schon, ja,
einfach eine wunderbare menschliche Entwicklungsleistung?
Ich glaube, man kann. Ich glaube, das ist möglich, weil eben so ein Mensch wirklich zu Hause ist in dem, was er macht, sich kennt, mit seiner Umwelt in Frieden ist, in feiner Art, und die passt dem, was er auch bringen kann. Das ist eine gute Übereinstimmung. Dann glaube ich, kann man das schon, wenn da noch das Herz dazu kommt, man einfach natürlicherweise ich denke, das hat auch etwas mit Persönlichkeit zu tun. Gewisse Menschen sind natürlicherweise mehr offen und gutmütiger als andere. Und das hat mit wahrscheinlich Erlebnissen auch zu tun, weil da Trauma in der Kindheit, Resilience, wie sagt man das?
Widerstandsfähig.
Das sind Sachen, die nicht unbedingt, die wir auch mit in die Wiege bekommen.
Ja.
Und die einen Unterschied machen, ich kann mir es mir vorstellen, und ich habe auch schon Menschen gekannt oder kenne sie jetzt, die an konventionellen Stufen sind und eben wirklich gut im Leben stehen und etwas leisten für die anderen und für sich. Glaube ich schon.
Schön, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich hätte noch einige Fragen, es sind auch einige E-Mail-Fragen hier noch offen, aber ich würde gern das auch als eigentlich ein schönes Schlusswort nehmen. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie aus den USA sich hier zugeschaltet haben. Und auch vielen Dank für unsere Zuhörer, für Ihre Beteiligung und für Ihr Interesse. Ich glaube, es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch, auch gerade wo sich das Gespräch hinentwickelt hat. Und es sagt einfach sehr viel aus, dass menschliche Entwicklung, eigentlich natürlicherweise, man muss es nur leider noch dazu sagen, viel mit unserem Menschsein zu tun hat. Und ich glaube, das haben Sie wirklich hier gut auf den Punkt gebracht. Vielen Dank dafür. Einen schönen guten Abend.
Schönen Dank,
aus Frankfurt.
Guten Abend auch und danke für die Gelegenheit,
gerne,
mich mit Ihnen zu denken.
Dankeschön.
So long.